Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen Episode. Jens ist auch dabei. Hallo Jens.
Ja, wie immer. Grüß Gott, moin moin. Heute wieder ein spannenden Gast.
Super spannenden Gast. Wir haben heute Frau Dr. Mirja Effing zu Gast. Hallo Mirja, grüß dich.
Hallo ihr beiden.
Ja, hallo, schön, dass du da bist. Und für euch da draußen stelle ich die Mirja mal ganz kurz vor und sage auch dann, warum sie bei uns ist und warum wir uns auch so freuen, über das Thema heute zu sprechen. Und zwar Mirja Effing ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, hat weitere Fortbildungen in Ernährungsmedizin, funktioneller Medizin und auch klinischer Umweltmedizin, hat auch noch Fortbildungen in orthomolekularer Medizin gemacht und ihre Dissertation über tibetische Medizin in Indien und Nepal geschrieben. Da habe ich nachher auch noch ein paar Fragen zu, glaube ich. Und sie hat ein Spikopathie-Forum gegründet, darüber sprechen wir auch. Und jetzt wisst ihr auch schon, worum es geht. Denn die Mirja hat zusammen mit einem Kollegen einen medizinischen Leitfaden für die Arztpraxis geschrieben. Evidenzbasiertes Praxiswissen zu Post-Covid, Post-Wach-Syndrom und Spikopathie. Hört sich jetzt im Moment so ein bisschen so fachspezifisch an, aber ihr da draußen könnt heute auch da viel mitnehmen für diejenigen, die betroffen sind, für diejenigen, die sich auch für das Thema interessieren. Da werden wir der Mirja heute mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Nochmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Mirja. So, dann legen wir auch direkt los und lass uns direkt mit deinem Leitfaden anfangen. Warum ist eigentlich so ein Leitfaden für die Arztpraxis eigentlich notwendig? Nach so vielen Jahren Covid, ist da das Wissen nicht eigentlich vorhanden oder sollte das Wissen darum nicht eigentlich vorhanden sein, wie man was tut, wie man es behandelt? Nimm uns einfach mal mit.
Ja, das denkt man eigentlich, aber ich bin immer sehr erstaunt. Also ich kriege ja jede Woche neue Patienten, also mindestens 2, 3 pro Woche, die neu sind. Und die kommen dann zu mir in die Praxis und ich bin dann immer ganz erstaunt, also eben Spikopathie-Patienten, wie wenig bei denen bisher untersucht wurde. Und ich bin dann noch mehr erstaunt, wie viel die Patienten schon wissen und dass die oft mehr wissen als ihre Hausärzte oder ihre Fachärzte, wo sie sind, weil die googeln natürlich, gucken sich, hören sich so tolle Podcasts an wie euers und sind aber verzweifelt, weil die haben dann so dieses Halbwissen, die haben dann was gehört von verschiedenen Medikamenten, LDN, Nikotinpflaster, aber bringen die Sachen natürlich alle überhaupt nicht in den Zusammenhang und sind dann mehr so am Ausprobieren, haben sozusagen kein System. Und die Hausärzte, also der Durchschnittshausarzt, kann da einfach nicht wirklich helfen. Und deswegen war unser großes Ziel, weil klar, wir haben jetzt die Ausbildung in funktionelle Medizin, Umweltmedizin, wir haben ganz viel Hintergrund, aber wir haben gesagt, letztendlich brauchen wir eine Art Leitfaden, den auch der Hausarzt benutzen kann, der nicht diese ganze Hintergrundausbildung hat, die einfach so ein bisschen ein Schema gibt, an dem man sich durcharbeiten kann. Also es ist wirklich ein Arbeitsbuch mit Kapiteln, mit Symptomatik. Also das liest man nicht von Seite 1 bis Seite 200, sondern man geht das wirklich durch und versucht und hat den Patienten vor sich und versucht dann mit diesem Buch zu arbeiten.
Du hast gerade gesagt, dass du erstaunt bist, dass was Ärzte so wenig untersucht haben oder so wenig herausgefunden haben oder normale Hausärzte. Was wäre denn jetzt, wenn jetzt uns einer zuhört und sagt, ja, ich bin vielleicht davon betroffen, was wäre denn so das Erste, was du empfehlen würdest, was man mal untersucht, um überhaupt so eine Diagnose zu verfestigen oder überhaupt eine Diagnose zu bekommen, dass es ein Post-Wach-Syndrom ist oder eine Spikopathie?
Ja, genau. Das große Problem ist im Endeffekt, wir haben ja sozusagen einfach diese Kassenlaborwerte. Das ist das Blutbild, das ist die Leber, das ist die Niere und einiges mehr. Und das ist meistens bei den typischen Spikopathie-Patienten in Ordnung. Das heißt, der Patient kommt zu mir und sagt, der Hausarzt hat gesagt, es ist alles okay. Und da haben wir natürlich von der funktionellen Medizin ein Riesenvorteil, weil wir mit ganz anderen Blutwerten arbeiten. Wir gehen viel tiefer rein, tiefer in die Immunologie, tiefer in andere Gebiete und arbeiten sozusagen mit ganz anderen Mitteln. Und das ist halt nicht von der gesetzlichen Krankenkasse anerkannt. Das ist das Riesenproblem. Das müssen die Leute einfach auch selber zahlen. Und es gibt natürlich auch nicht die groß angelegten Studien, sodass dann natürlich auch viele sagen, okay, das sagt halt jemand, aber trotzdem, also wir können ja letztendlich gar nicht arbeiten. Also mit Erfahrungsmedizin sehen wir, das passt zusammen. Also was zum Beispiel ganz einfach ist, sind diese Spike-Proteine, die man ja inzwischen gut messen kann. Ich mache das immer bei dem MMD-Labor in Magdeburg. Da bin ich sozusagen Dauerkunde. Da schicken wir fast täglich Blut ein. Da gibt es die Spikes im Serum, in Immunzellen, in Exosomen. Da kann ich schon mal deutlich feststellen, ob jemand Spikopathie hat. Ich kann aber auch indirekt über die Antikörper versuchen herauszufinden, ob da noch eine Aktivität ist. Ich kann es auch indirekt versuchen über diese GPCR, diese Autoantikörper. Das kann theoretisch auch was anderes sein. Aber jetzt so, dass es was mit Spike zu tun hat, sicher sehe ich, wenn ich die Spike-Proteine habe oder wenn wirklich diese akuten Antikörper erhöht sind, die SARS-CoV-2-Antikörper. Wenn es aber nicht ist, dann kann ich noch nicht sagen, es ist nicht Spikopathie. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache, dass wir nie sagen können, im Moment, es hat garantiert nichts mit Corona zu tun. Wir können nur sagen, es hat was mit Corona zu tun.
Darf ich mal ganz kurz reingrätschen? Kannst du vielleicht den Laienzuhörern noch mal kurz erklären? Weil man geht ja dann zum Hausarzt und man hat ja so die Hoffnung, dass der, ne, die ganze Bandbreite abdeckt. Warum ist das eigentlich so nicht, dass der Hausarzt sozusagen das ganze Register ziehen kann, ja, eine Labordiagnostik? Und warum wird das eben nicht über die Kassen, du hast gerade die Studien erwähnt, die evidenzbasierte Medizin, die dahinter liegen muss, damit etwas überhaupt in diesen Katalog kommt. Und ja, und da wird eben sehr, sehr viel übersehen. Ich sage immer ganz gerne, die 8 Parameter waren in Ordnung, aber es gibt noch weitere 8000.
Ja, genau. Ja, ich meine, das ist letztendlich ja fast eine politische Frage, gell? Warum wird das nicht gemacht? Theoretisch könnte man es ja auch machen. Also ich habe das ja schon früher gemacht, gell? Wenn eben in der orthomolekularen Medizin, dass ich gesagt habe, es gibt sowas wie Vitamin D, es gibt sowas wie Zink, Selen. Wir können es abnehmen, aber Sie müssen es halt selber zahlen. Aber das Problem ist ja, dass viele das gar nicht anbieten. Also gar nicht die Option dem Patienten geben, dass es das überhaupt gibt. Und ich denke einfach, dass also in unserem Studium und danach wird einfach nicht das Wissen dazu vermittelt. Also wir haben einfach so eine starke symptomorientierte Ausbildung erhalten im Medizinstudium und danach auch hinterher, dass, also und es war bei mir genauso. Gut, ich war schon immer ein bisschen anders durch die tibetische Medizin auch fixiert, aber letztendlich nach den Ursachen zu schauen, das muss man sich selbst erarbeiten. Das kriegen wir nicht beigebracht.
Was ist, wenn du so Patienten, du hast gerade gesagt, manchmal, wenn man Untersuchungen macht, so Blutuntersuchungen, dann kann man halt irgendwie Spike-Proteine kann man rausfinden und und. Aber was machst du denn, was sagst du denn den Patienten, ohne auch so falsche Hoffnungen zu machen, wenn die jetzt meinetwegen auch mit so einem Fatigue, also mit so einem Müdigkeitssyndrom zu dir kommen und du schaust dir das an und wie gehst du daran?
Ja, also klar, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht falsche Hoffnungen macht. Also ich würde jetzt nie jemandem sagen, ich kann dich heilen und es dauert 2 Wochen oder so, weil das ist einfach zu komplex. Das kann man garantiert nicht machen. Aber was ich natürlich immer sage, ist, dass es unglaublich viele Möglichkeiten gibt und dass wir einfach jetzt anfangen mit einer Behandlung und wir gucken natürlich auch viel nach anderen Ursachen noch neben den Spikes, weil ein wichtiger Grund ist ja, man fragt sich ja immer, warum kriegen die einen Long-Covid und die anderen nicht? Warum kriegen die einen Probleme nach der Impfung, die einen Probleme nach dem Infekt und warum die anderen nicht? Und meistens ist ja schon eine Vorschädigung im Körper da, irgendwas, was dem Körper Stress gemacht hat. Das heißt, es geht nie darum, dass ich jetzt sage, ah, das sind Spike-Proteine in den Exosomen, die müssen wir jetzt ausleiten und danach ist wieder die Welt in Ordnung. Deswegen ist es auch so schwierig, das in der Hausarztpraxis wirklich alleine zu machen, weil letztendlich muss ich bei jedem Patienten eine komplette Anamnese machen, die über eine Stunde geht und muss herausfinden, was war da schon für eine Vorschädigung da. Was zum Beispiel total spannend ist, ich habe dann so eine kleine interne Statistik geführt, überdurchschnittlich viele Long-Covid-Patienten haben Amalgamfüllungen. Und da hat man einfach eine hohe Quecksilberbelastung. Quecksilber macht einen TH2-Shift, das heißt einen Shift Richtung Autoimmunität. Der Körper kämpft gegen sich selbst. Das heißt, wir haben schon eine Vorschädigung. Und wenn dann sowas reinkommt wie ein Spike-Protein, dann ist es wie ein Verstärker und bringt das ganze System zu erliegen. Aber eigentlich war da schon was vorher. Und das macht die ganze Sache so komplex. Und ich sage dann immer zu den Patienten, wir fangen jetzt an mit einer Detektivarbeit und wir wissen nicht, wie lange es dauert und wie schnell es geht. Wir können was machen. Ob wir heilen können, weiß ich nicht. Aber wir können auf alle Fälle was machen und es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und es gibt die einen, da geht es wirklich schnell. Also da sieht man wirklich schnelle Fortschritte. Es ist auch manchmal so einfach. Manche brauchen auch einfach nur wirklich mal Magnesium ordentlich aufgefüllt und schon geht es ein bisschen besser. Und bei manchen ist es schwierig und kompliziert und man probiert und ja, und dann habe ich auch schon Patienten, da haben wir 1,5 Jahre nichts geschafft und plötzlich haben wir was Neues gefunden und das macht einen Riesenschub. Also das Besondere ist, es ist nichts gleich. Deswegen bin ich auch nie Fan von diesen Protokollen, die es manchmal online gibt, wo man sagt, okay, jeden Long-Covid-Patienten müssen wir so und so behandeln. So ist das einfach nicht. Allein schon immunologisch sind alle so unterschiedlich, dass wir uns es einfach erst genau anschauen müssen.
Und so habt ihr es ja im Buch auch nicht gemacht, ne? Also
Ja, genau. Da haben wir eben
keine
auch.
reinen
Deswegen ist es
Protokolle,
auch.
sondern ihr habt alles zusammengestellt an Optionen, an Möglichkeiten, die man nicht
Ja.
übersehen sollte. Und dann entsprechende Behandlungsoptionen, Therapien, die weltweit auch teilweise durchgeführt wurden, wo man weiß, okay, das hat funktioniert, das hat schon mal bei irgendjemandem funktioniert und könnte vielleicht auch bei dem anderen funktionieren. Ihr wart jetzt eine Gruppe von wie vielen Ärzten, die dieses Protokoll ist der falsche Begriff, dieses, wie soll ich es nennen eigentlich, dein Buch?
Leitfaden. Ein
Leitfaden.
Leitfaden.
Ja,
Also ich
okay.
finde mal, Leitfaden passt ganz gut. Ja, also zur Entstehung, das war eigentlich ganz interessant, als die Welt sozusagen verrückt wurde und dieses Corona losging, da haben wir ja in der funktionellen Medizin relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie ganz schön einschlägt. Also sowohl der Infekt als auch die Impfung, dass einfach die Leute komische Sachen kriegen, Erschöpfung kriegen, aber auch andere Sachen. Und dass wir das aber nicht so behandeln können, wie wir es gewohnt waren. Also ein Beispiel, das ich mal gerne gebe, mein Lieblingsmittel im Herbst war, um das Immunsystem meiner Patienten zu stärken, die Eigenbluttherapie. Die autologe Vollbluttherapie, wie Dr. Kurt Müller sie auch immer lehrt, dass man sozusagen Blut entnimmt, ins Gefrierfach gibt und dann spritzt. Und es war meine Grippeimpfung sozusagen für meine Patienten. Und das hat nicht mehr funktioniert. Die Leute wurden schlechter und es war ganz komisch und das Immunsystem ging genau in die andere Richtung. Die wurden eher schlechter dadurch. Und da haben wir einfach gemerkt, die Methoden funktionieren nicht mehr, die wir kennen. Wir müssen wie plötzlich alles neu definieren. Und dann haben wir angefangen, uns zu treffen, einmal im Monat, eine Gruppe von vielleicht, ja, sagen wir mal, zwischen 10 und 20 Ärzten. Wir hatten dann das Riesenglück, dass der Dr. Kurt Müller dazu kam, der ja einer der erfahrensten Umweltmediziner ist, weltweit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und der einfach dieses enorme Wissen natürlich mit reingebracht hat, allgemein über Immunologie, Belastungen, Mitochondrien, Membranen, was man eben alles braucht. Und wir haben erarbeitet. Wir haben ja dann erst so ein kleines Heftchen rausgebracht mit unseren ersten Ergebnissen, haben weitergearbeitet. Also das geht jetzt bestimmt schon, wie lange geht es jetzt? 3, 4 Jahre, dass wir uns regelmäßig treffen. Und wir haben einfach Erfahrungen ausgetauscht, weil keiner, also alle von uns haben ihre kleine Praxis. Keiner kann groß angelegte Studien machen. Eine Studie habe ich mal gemacht mit Max-Planck-Institut. Das war ganz spannend, aber riesenaufwendig und eigentlich haben mich meine Arzthelferinnen am liebsten umgebracht, so aufwendig war das. Also das
Ja.
kann man einfach nicht in der Hausarztpraxis machen. Das heißt, wir konnten eigentlich nur mit Erfahrungsmedizin arbeiten und wir haben dann gesehen, ah, beim einen funktioniert es, beim anderen funktioniert es, beim dritten funktioniert es auch. Ah, okay, das können wir in den Leitfaden mit reinnehmen. So ist der eigentlich entstanden.
Du hast eben schon gesagt, ja, also auch der Lebensstil der Patienten, also wie die Vorerkrankungen waren und sowas. Welche Rolle spielt denn jetzt auch bei den ganzen Symptomen, Post-VAC, Post-Covid? Was spielt denn da der Lebensstil für eine Rolle? Also ich denke an Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress.
Ja, also das spielt natürlich eine große Rolle. Also es sind ja auch oft die Sachen, die eigentlich schon brodelten, die plötzlich hochkamen. Also was ich zum Beispiel viel hatte am Anfang, waren Leute, die sich mit Burnout bei mir vorgestellt haben, die einfach zusammengebrochen sind und es ging nichts mehr. Und es waren auch Leute, die hatten Positionen, die hatten viel zu tun und so weiter. Aber dass das dann plötzlich so schnell ins Burnout ging, hing tatsächlich dann noch mit einem Corona-Infekt oder mit der Impfung zusammen, die dann wie so ein Beschleuniger war. Das heißt, der Stressfaktor war eigentlich schon vorher da. Also ich denke, das war ein Riesenthema. Es hat einfach sehr viele erwischt, die sehr gestresst waren, die einfach ein unausgeglichenes Leben hatten, zu viel Arbeit, zu wenig Freizeit. Das war so einer. Dann haben wir natürlich viele Leistungssportler, also nicht nur der Arbeitsstress oder psychische Stress, sondern wir haben auch viel, die starken körperlichen Stress haben. Das seid ja ihr eher die Experten, aber zu viel Sport schwächt ja auch schon die Mitochondrien. Das war auch so ein großes Feld. Und klar, dann gab es auch die einfach stark umweltbelastet waren, was ich schon gesagt habe, die mit viel Schwermetallbelastung. Goldallergie bei Goldzähnen habe ich auch öfters gehabt, war auch ganz interessant. Und aber klar, natürlich auch die Schwachen, die einfach sich nicht gut ernähren, die ganz schlecht aufgefüllt sind mit Mikronährstoffen. Also Ernährung spielt auch wirklich eine große Rolle.
Habt ihr die Daten auch gesammelt? Also wäre es theoretisch möglich, die auch zu veröffentlichen?
Nee, das haben wir
Nee.
nicht gemacht. Das
Also eine
sind Sachen.
Goldgruppe, eine
Ja,
Amalgamgruppe und so weiter. Das.
das wäre cool gewesen, hätten wir am Anfang wirklich dran gedacht, aber das, genau, das war einfach zu viel. Was halt wirklich fatal ist, finde ich, dass es ja viele junge Sportler erwischt hat, gell? Wo man sich eigentlich immer dachte, Mensch, also gerade so die Allgäuer sind ja, wo ich herkomme, alle sehr sportlich und gehen auf die Berge und machen. Und oft hat es wirklich die Supersportlichen erwischt. Und das fand ich eigentlich oft so fatal, weil man sich immer gedacht hat, Mensch, die haben doch so, müssten doch eigentlich so eine
Ja.
gute Grundkonstitution haben.
Es war ja am Anfang auch so, ich kann mich an eine Studie erinnern, die hat gezeigt, dass gerade Übergewichtige auch sehr empfänglich waren für eine schwere Infektion. Also nicht eine leichte, sondern für schwere Infektionen, die dann auch teilweise im Krankenhaus auf Intensiv gelandet sind. Dass das, ja, und klar, auch definiert natürlich als Vorerkrankung.
Ja, genau. Es ist letztendlich das metabolische Syndrom. Übergewicht ist ja schon eine Silent Inflammation. Das heißt, da war schon eine Entzündung. Oder was ja die Spike-Proteine machen, durch dieses Andocken an den ACE2-Rezeptor, ist ja so eine Sympathikusaktivierung. Das heißt, der Blutdruck geht höher, also Bluthochdruck wird verstärkt oder es wird mehr Glukose ausgeschüttet. Das heißt, ein Diabetes entgleist noch mehr. Bei Adipositas hat man sowieso die ganze Silent Inflammation. Also das war auch ein starker Punkt. Deswegen hat es auch die mit metabolischen Syndrom nochmal so stark betroffen. Oder zum Beispiel Leute, die schon anfingen, dement zu werden. Demenz ist ja auch eine Silent Inflammation. Die hatten dann plötzlich so ganz schnelle Schübe und es ging so ganz schnell bergab. Auch das konnte immer wieder beobachtet werden.
Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur Diagnostik. Was ist denn der Stand jetzt heute? Was haben wir? 5. Februar. Wir nehmen am Donnerstag auf. Können wir heute schon genau differenzieren zwischen Infektion und Post-VAC?
Also es gibt ja angeblich ein Labor in Italien, die
Habe ich
das
schon
kann.
gehört, ja.
Genau. Nur da habe ich jetzt mit Leuten gesprochen, die das schon viel gemacht haben. Und da schienen mir die Ergebnisse nicht wirklich valide, die ich jetzt kannte. Die haben eigentlich alle wieder damit aufgehört, sodass ich dann im Endeffekt bei Brigitte König beim MMD geblieben bin. Also ich habe mal Brigitte König gefragt und sie hat dann genau, weil Italien hat meistens Infektspikes gemessen und nicht Impfspikes. Und dann habe ich sie mal gefragt, was sie darüber denkt, weil ich eigentlich auch dachte, Mensch, das müssten eigentlich bei vielen Impfspikes sein, weil die wirklich nach der Impfung die Probleme bekommen haben. Und da meinte sie, was natürlich gut sein könnte, dass die Impfung das Immunsystem so geschwächt hat, dass eine Coronavirus-Persistenz geblieben ist. Also dass der Infekt, und das ist ja so ein Klassiker, den wir immer haben, dreifach geimpft, ein Infekt und dann chronische Erschöpfung. Das ist eigentlich so das, was man am häufigsten sieht. Und da ist es wahrscheinlich wirklich dieses Zusammenspiel. Von der Therapie ist es natürlich auch entscheidend, haben wir jetzt mehr Impfspikes zum Ausleiten oder Infektspikes? Kann man eventuell therapeutisch auch ein bisschen anders machen. Das ist dann eigentlich so dieses Ausprobieren, das wir machen.
Ja,
Also.
das ist ja auch so ein Begriff, der überall kursiert, ne? Ausleitung von Spikes. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen erklären? Also geht das überhaupt? So wie Quecksilber ausleiten, kann man auch Spikes ausleiten?
Ja, ich glaube, dass wir sehen Veränderungen, wenn wir ausleiten. Also gerade mit den Spikes in Immunzellen. Das war ja so das Erste, was wir ausprobiert haben mit dem Phosphatidylcholin und mit dem Natriumthiosulfat. Da kam der Dirk Wiechert drauf, hat es irgendwann dem Kurt Müller gesagt. Der Kurt Müller hat es mir gesagt und ich fing dann fleißig an in der Praxis damit und konnte das auch wirklich messen. Also das heißt, ich messe die Spikes in Immunzellen. Ich gebe diese zwei Gelatoren, ich messe danach wieder und sehe es weniger. Das ist das, was man dann sozusagen als Spike-Ausleitung bezeichnet. Aber was genau im Körper da passiert, ja, letztendlich müsste da irgendein Forschungsinstitut nachschauen. Wir merken nur, es geht den Leuten besser hinterher, die Spike-Last reduziert sich, auch nicht bei jedem. Also, wobei man ja auch nie weiß, also im Moment ist es eigentlich Katastrophe. Ich habe gerade gemerkt, im Moment muss ich eigentlich überhaupt nicht Spikes messen, weil in so eine Erkältungswelle ist und wahrscheinlich ist so viel Corona. Also im Moment habe ich das Gefühl, egal bei wem ich messe, es hat eigentlich jeder Spikes oder ich therapiere und danach ist es total hoch, weil einfach diese Erkältungswelle so enorm ist. Also es ist noch wahnsinnig viel offen, würde ich mal so zusammenfassen. Aber wir können zumindest durch diese Infusionen oder bei Natriumthiosulfat ist auch sehr schön, das kann man auch gut oral geben, jeden Tag 1 Milliliter, können wir auf alle Fälle beim Patienten sehen, dass es wirklich zu Verbesserungen kommt.
Und hast du auch Rebound-Effekte, also dass es rauf runter geht, also es wird besser und dann wird es auch wieder schlechter?
Ja, genau, das habe ich
Also wenn
auch.
wir schon so einen Bauplan verspritzen, dann ist es ja eigentlich auch klar, dass das immer wieder nachproduziert wird.
Ja, genau, eben. Das ist das, und das ist ja das Problem, was gerade die Post-Vac-Patienten haben, dass die immer diese Zyklen haben. Also wir therapieren, es geht besser, es geht wieder los. Man fängt wieder von vorne an. Und da kann ich auch nichts anderes sagen als keine Ahnung, wie lange das geht. Also das können wir zum heutigen Zeitpunkt alle nicht beantworten. Interessant ist auch, also das habe ich ein paar Mal jetzt gehabt, es war sehr, sehr frustrierend, dass ich wirklich Patienten hatte, die gesagt haben, okay, ich konnte eigentlich wieder ein normales Leben führen. Und die kriegen einen Mini-Infekt, also einen Magen-Darm-Infekt, irgendwas ganz Kleines und sind wieder da, wo sie vorher waren.
Okay.
Also es hat irgendwie dazu geführt, dass wieder ein totaler Schuss in den Körper gekommen ist.
Und da muss man ja auch vielleicht den Zuhörern nochmal sagen, es war ja eben auch eine komplett neue Technologie, die wir in die Menschheit eingebracht haben, ja. Also das
Ja.
war vielleicht damals nicht so deutlich für die meisten, die jetzt nicht so tief in der Medizin drin sind, aber für die, die es verstanden haben, was das für ein Impfstoff ist, ne, die haben ja von vornherein gedacht, was passiert da, ne? Also das ist ein, wie soll ich sagen, ein Ritt auf der Rasierklinge. Man weiß nicht genau, was rauskommt. Viele haben davon gar nichts gemerkt. Ja? Also das ist ja auch erstaunlich, dass das an vielen so vorbeigegangen ist. Und dann hast du diese Fälle, die dann bei dir auflaufen, wo man alle Register ziehen muss. Und ja, hast du eigentlich so ein Gefühl entwickelt in den letzten, ja, du machst das jetzt schon 4, 5 Jahre, glaube ich, dass manche Dinge besser funktionieren als andere?
Ja, klar, das kriegt man dann so mit der Zeit raus, was besser funktioniert, was schlechter funktioniert. Aber es ist dann auch wieder, dann kommt wieder ein anderer Patient und dann ist es wieder ganz anders. Also es ist dann, Manchmal sage ich dann zu einem Patienten, oh, jetzt machen wir das und das hat schon bei 10 super funktioniert und dann gebe ich dem Patienten genau das und es funktioniert garantiert gar nicht oder geht dem Patienten sogar schlechter. Also das muss man auch immer dazu sagen. Ich sage dann immer, okay, das ist im Moment das Präparat, das am besten wirkt, aber ich kann keine Garantie geben. Es kann auch genau umgekehrt sein. Also zum Beispiel mein Lieblingsmittel ist das Phosphatidylcholin als Infusion. Das gebe ich einfach sehr gerne, weil es super verträglich ist und ich da eben auch die besten Resultate sehe. Aber es gibt auch immer wieder Leute, also ich hatte auch einen, der ist komplett gecrasht nach einer Infusion. Was ich selten habe, aber es passiert dann auch. Aber ich meine, klar, du hast recht, man kriegt allmählich mehr und mehr Gefühl. Und gerade bei dieser immunologischen Achse, da habe ich gemerkt, da muss man einfach austesten. Also Sachen, wo wir auch immer sicher waren, dass es funktioniert. Ich nenne mal gern das Beispiel Kurkuma. Ganz viele, da gab es ja auch ein Protokoll, wo Kurkuma drauf stand. Also die neuen Patienten, die jetzt kommen, die haben ja meistens schon 30 Präparate, die sie nehmen, die sie sich alle irgendwie zusammengesucht haben oder bei ein paar Therapeuten schon waren. Und ganz häufig ist immer Kurkuma dabei. Aber was Kurkuma ganz oft macht, ist, das ist das V-AIDS, also die komplette Runterregulierung des Immunsystems verstärkt. Also die TH1-Achse, die messen wir als Interferon Gamma, die geht dann noch niedriger. Und total abgefahren war mal eine Patientin, da habe ich dann einfach mal den Medikamentenplan durchgeschaut. Nee, mit der habe ich gar nicht gesprochen, sondern nur mit der Mutter, die konnte gar nicht sprechen, die war so schlimm. Und dann habe ich der Mutter erstmal drei, vier Sachen gesagt, die wir absetzen, unter anderem das Kurkuma. Und dann rufe ich nach 2 Wochen wieder an und dann ist die Patientin selber am Telefon. Und dann ich so, okay, ja, als sie das Kurkuma abgesetzt hat, konnte sie wieder aus dem Bett raus. Also das heißt, wir können nicht unspezifisch immunologisch wirksame Substanzen geben. Das ist, finde ich, so eine ganz wichtige Botschaft. Wir müssen viel vorsichtiger sein, wo man einfach so sagt, probiere ich mal aus, kann auch genau in die gegenteilige Richtung schießen.
Ja. Lass uns doch mal zu deinem Leitfaden zurückkommen. Der ist ja für Ärzte, für Therapeuten gedacht. Was hast du denn da jetzt mittlerweile für eine Rückmeldung erhalten, so aus der Fachwelt, also von Fachkollegen und Kolleginnen?
Ehrlich gesagt gar nicht so viel.
Okay.
Also es war dann ausverkauft. Also klar, es kommen schon immer wieder ein paar E-Mails rein, die sich bedanken. Und also ich habe keine Kritik bisher gekriegt tatsächlich. Also alle, die geschrieben haben, haben gelobt. Da bin ich schon mal
Schon
ganz
mal gut, oder?
weil wir haben
Grüßchen.
ja auch reingeschrieben, dass wir auch bitte um Korrekturen und so weiter bitten, weil der Leitfaden kann sich ja nur dann weiterentwickeln, wenn jeder sofort reinschreibt. Also das ist eigentlich ist ja unsere Idee und wir haben dann auch eine E-Mail-Adresse, dass ganz viel Feedback kommt, dass die Therapeuten dann die Sachen ausprobieren und sagen, ah, das hat super bei mir funktioniert, das hat nicht funktioniert. Denkt ihr, ihr könnt es wirklich drin lassen? Das war ganz schräg. Also im Endeffekt kann der Leitfaden auch nur weiter wachsen, wenn alle mitmachen. Und was eben auch viel ist, was ich sehr schön finde, weil wir ja immer noch diese regelmäßigen Veranstaltungen machen, jetzt nur noch alle 2 Monate und immer wirklich tolle Referenten da haben, dass viele dann einfach per E-Mail bitten, in den Verteiler aufgenommen zu werden. Und wir sind jetzt schon, ich weiß es gar nicht genau, 250, 270 Therapeuten im Verteiler, die wir da regelmäßig anschreiben, über das Programm informieren. Und wir machen unser Programm nur live. Das war mir ganz wichtig, dass wir das nicht übertragen online, sondern dass man sich wirklich kennenlernt, sieht und austauscht.
Also man kann sagen, es lebt und das, was wir heute wissen, das wird wahrscheinlich in 2 Jahren komplett anders sein.
Ja,
Nicht komplett, aber es wird sich ergänzen, erweitern und
genau.
differenzieren.
Ja, also genau. Es wird immer wieder neue Auflagen geben mit neuen Erkenntnissen und soll einfach wachsen mit dem Wissen, das wir bekommen.
Aber die Resonanz ist ja schon sehr gut, ne? Du hast uns ja im Vorgespräch gesagt, die erste Auflage ist vollkommen ausverkauft, die zweite kommt jetzt irgendwann Mitte Februar. Also die
Ja.
Resonanz ist ja schon überwältigend eigentlich so, oder?
Ja, genau. Also ich war überrascht. Wir waren jetzt auch ein bisschen schüchtern sozusagen mit der ersten Auflage, weil wir ja überhaupt keine Ahnung hatten, wie viel sich da so verkaufen lässt und waren dann wirklich überrascht, dass sozusagen schon im Vorverkauf komplett alles ausverkauft war. Eigentlich hätten wir Autoren, der Kaius Wacker und ich, noch Freiexemplare gekriegt. Die haben wir noch nicht gekriegt, weil alles verkauft wurde. Ja, also schon positiv.
Wenn wir jetzt nochmal so drauf schauen, du sagst ja auch, dass ihr euch da irgendwie so live kennenlernt. Ihr seid jetzt ja im Süden von Deutschland. Habt ihr irgendwie auch das Netzwerk oder dass dieses Erfahrungswissen, das sich ja auch weiter aufbaut und dann im Leitfaden sich niederschlägt, dass es auch über die Republik irgendwie bis in den Norden transportiert wird? Habt ihr da irgendwie ein Netzwerk?
Also es kommen ja erstaunlich viele deutschlandweit. Da bin ich immer ganz gerührt von, wie weit weg die kommen für nur einen Tag. Aber wir haben tatsächlich jetzt kein, also es gibt bestimmt ja auch Gruppen, die sich irgendwie im Norden von Deutschland treffen, aber wir haben jetzt nicht bisher ein Netzwerk. Also das wäre noch ausbaufähig tatsächlich. Wäre eigentlich eine super Idee. Ja.
Okay.
Aber was wir jetzt zum Beispiel haben, was jetzt so ein ganz wichtiges Thema ist, ist ja die Durchblutungsstörung. Und das ist ja auch so ein besonderer Punkt, den ich immer sage, der wird bei mir immer sofort abgeklärt, wie gut ist die Durchblutung, sind Mikroklots da, also so Mini-Thrombosierungen. Und das checke ich mit dem Kapillarmikroskop. Und da werden wir jetzt zum Beispiel im Juli einen Kurs anbieten mit dem Dirk Wiechert. Der ist ja da der Erfahrenste, was die Kapillarmikroskopie betrifft. Und der hat halt umgekehrt seine Sachen immer nur im Norden vermittelt. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt machen wir mal was im Süden, dass wir auch davon dem Wissen profitieren. Also da muss man sich einfach austauschen.
Wenn uns jetzt so betroffene Zuhörerinnen oder Zuhörer zuhören und oder dich jetzt hören, was würdest du denn irgendwie denen mitgeben wollen? Also vielleicht kann ja nicht jeder kann jetzt zu dir kommen, aber was würdest du denn Betroffenen mitgeben wollen oder mitgeben können, wenn die sich jetzt irgendwo anders in der Republik mal untersuchen lassen oder diagnostizieren lassen? Was wäre da das Wichtigste, was du denen vielleicht auch mitgeben könntest?
Also meine erste wichtige Botschaft ist ja sozusagen, ihr habt was, da ist was Körperliches, weil gerade am Anfang war es ja oft so, die Leute kamen zu mir, die waren schon in X-Kliniken und wurden ja immer als Psycho entlassen. Und ich hatte immer das Gefühl, der erste wichtigste Schritt in der Therapie war, dass ich den Leuten gesagt habe, ja, da ist was Körperliches und das können wir messen. Und es ist nicht alles Psycho. Also es gibt Dinge, die kann man messen. Und die kann man auch therapieren, ob das jetzt geschwächte Mitochondrien sind, ob das dysreguliertes Immunsystem ist, ob das eine Durchblutungsstörung ist, ob das die Spikes sind. Also wir haben auch in dem Leitfaden eine Checkliste von 5 essentiellen Sachen. Die rate ich dann immer so dem Hausarzt doch einfach, die kann jeder abarbeiten, die sind essentiell. Und das ist dann teilweise vielleicht auch ein bisschen symptomatisch erstmal, zum Beispiel das Mastzellaktivierungssyndrom. Aber den Patienten geht es so schnell besser, wenn man einfach mal, wenn das Histamin runterreguliert wird. Oder zum Beispiel das POTS, also das postorthostatische Tachykardiesyndrom. Das sind die Leute, die stehen auf und der Puls schießt gleich auf 150, 170 hoch. Wenn man da einfach mal was gibt zum Runterregulieren, dann geht es, das ist noch keine Heilung, aber dann geht es denen einfach so schnell besser. Und diese Sachen in der Checkliste, die kann jeder einfach abarbeiten. Das sind Sachen, die haben wir im Studium gelernt, wie den Schellung-Test, diesen Kipptisch-Test, dass man einfach mal guckt, wie geht der Puls vorher, nachher. Und da müsst ihr euch einfach einen Arzt suchen, der das mit euch abklappert. Und im Zweifel kauft ihr euch den Leitfaden und bringt den eurem Hausarzt mit, weil das sind wirklich Sachen, die kann man auch in der ganz normalen Kassenpraxis machen. Diese einfachen Dinge aus der Checkliste. Und ansonsten gibt es noch eine gute Webseite, die kennt der Jens auch. Die heißt Umweltkrank wohin. Da kann man nämlich seine Postleitzahl eingeben und mal gucken, welche Ärzte für funktionelle Medizin, Umweltmedizin bei einem in der Nähe sind. Das rate ich immer, weil es macht ja, also ich habe viele Patienten deutschlandweit, ich habe viele aus der Schweiz, Österreich und es ist einfach besser, man hat jemanden vor Ort. Gerade diese wirklich schlimmen, bettlägerigen Pflegefälle, wenn ich dann immer nur über Video versuche, mit denen zu kommunizieren und zu therapieren, das ist schwierig. Also ich rate euch, sucht euch jemanden eures Vertrauens vor Ort. Und
Ja,
am
sehr
besten
gute
noch.
Adresse, umweltkrank wohin, ich wiederhole es gerne nochmal. kann jeder seine Postleitzahl eingeben und mal schauen, was so im Umfeld da an Optionen sich ergibt. Und ich mache das sehr viele oder sehr viel in der Beratung, die das überhaupt gar nicht kennen und die händeringend suchen. Und na, ich habe, weiß nicht, wie viele Leuten schon das Buch empfohlen. Ja, dann bestellen sich das Buch, nehmen sie das Buch, gehen zu ihrem Hausarzt und zeigen ihm das mal. Vielleicht schaut er mal einen Abend drüber, damit sie eben nicht psychosomatisch oder in die genetische oder in welche Ecke auch immer gesetzt werden.
Ja, also und ich denke, es ist einfach wichtig, man hat einen Arzt, der ein bisschen offen ist zu solchen Sachen. Es gibt natürlich die, die sind überhaupt nicht offen, da bringt es nichts. Und ich habe auch immer wieder Fälle gehabt, wo Patienten dann zu Ärzten gegangen sind und die Ärzte kamen dann zu uns in die Ausbildung und zu uns in den Seminaren. Und dann, also das mache ich dann auch wirklich gerne. Also ich habe auch einige Kollegen, die so mehr in der Anfang der Ausbildung sind, die zum Beispiel bei mir so eine Stunde buchen, wo sie ihre Fälle vorstellen und ich die einfach berate. Das ist zum Beispiel auch, wo ich denke, das ist sinnvoller, als wenn ich die ganzen Patienten hätte, dass ich dann mit einem
Ja.
Kollegen einfach mal nochmal so eine Expertenberatung mache. Also all diese Sachen sind auch möglich.
Für euch da draußen, die Internetseite verlinken wir natürlich bei uns in den Shownotes dann oder auch den Leitfaden, dann habt ihr ja da alle Informationen. Ich glaube, dann wären wir für heute auch durch. Mirja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel weiter reden, noch stundenlang, weil das Thema ist wahrscheinlich noch nicht ausgeschöpft und es geht wahrscheinlich immer weiter oder es geht weiter. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank auch an dich, Jens. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Mirja, vielleicht wir beobachten das weiter und wenn sich's mal ergibt, vielleicht sehen wir uns ja auf jeden Fall noch mal hier im Podcast. Wäre auf jeden Fall gut. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Hat super Spaß gemacht und ja, ich freue mich einfach, wenn das Wissen weitergetragen wird.
Super. Vielen Dank euch da draußen auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht ein bisschen Werbung für uns. Lasst uns ein Like da. Abonniert unseren Kanal. Und dann bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.